Manipulation und die Bildung einer Meinung. Ich habe dieses Thema gewählt, weil in der heutigen Welt, wo wir so viel Massenmedien haben, um die Meinung zu bilden, die Meinungslosigkeit, die Urteilslosigkeit erschreckend ist. Diese Urteilslosigkeit ist etwas, was ich einfach oft nicht begreifen kann. Auch in christlichen Kreisen. Jemand sagt ein frommes Wort und sofort ist der Mann Gottes. Und wenn ein Mann Gottes wirklich ein gutes Wort sagt, dann lehnen sie ab, nicht wahr? Nun, ich rede gar nicht persönlich, absolut nicht. Aber so ist es im Allgemeinen. Also die Leute werden hin und her geschmissen. Und letzten Endes, weil sie so hin und her geschmissen werden, geben sie alles auf. Und dann werden sie apathisch. Dieses Hin und Her führt immer letzten Endes zur Apathie und niemand glaubt an irgendetwas. Das ist, wie die Lage sich entwickelt. Also ich möchte Ihnen zwei Worte zum Geleit geben aus dem Wort Gottes zu diesem Thema. Und ich bitte Sie, merken Sie diese Worte sehr genau. Ich hatte vorgestern in Linz eine ganz interessante, ein ganz interessantes Erlebnis. In einem Saal für 270 Menschen waren über 450 Leute drin. Und die saßen um mich herum, um das Podium, und alle Gänge waren voll und die Treppen waren voll und die saßen auf beiden Seiten bis auf den Gang hinaus. Und sie waren reingequetscht, besser als portugiesische Sardinen. Nur hatte es eine Schwierigkeit. Eine Dame saß in der Mitte und sie war ganz und gar eingequetscht. Und sie hatte eine ältere Dame, man darf Alter nicht erwähnen, ich fand diesen Dingen, aber sie war, ich war schon, also sie war einmal jung gewesen und muss man sehr heikel sein, muss man sehr vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt, sonst werden die Menschen mir böse, nicht wahr? Das möchte ich nicht. Nicht gerade am Anfang, auf alle Fälle. Und da bekommt sie erstickende Hustenanfälle. Sie sitzt da, wird blau und weiß, weiß und blau und japst nach Atem und kann nichts tun. Kann weder raus noch rein. Niemand kann hören, was gesagt wird, denn Verstärker war nicht da. Und da sitzt sie da. Und was soll man ein Redner tun? Reden hat keinen Sinn. Denn der böseste Feind von Information ist Lärm. Und ich war da, um Information zu geben, wie heute Abend. Und da ging es weiter. Und es war sehr peinlich. Da kullerten die Tränen um ihre Backen runter. Da habe ich gesagt, liebe Dame, soll ich Ihnen helfen oder nicht?
Und sie sagt, Hede!
Da habe ich dann meine Frau benachrichtigt und mit Balltechnik haben wir die Pillen rüber bekommen. Und dann habe ich die Pille geteilt und so, sie hat nicht den Mund aufgemacht, nicht reingeschmissen, aber jemand hatte es getan. Ich sagte, jetzt wollen wir mal sehen, ob ich ein Prophet des Herrn bin. In 10 Minuten wird sie nicht mehr husten. Sie wird ganz still und frisch und fröhlich sein. Und siehe da, die haben aber aufgepasst nach der Zeit, denn in 10 Minuten waren sie überzeugt, dass ich wusste wenigstens, wie man Husten nimmt. Nun, heute Abend will ich Ihnen über etwas anderes überzeugen. Und weil es ein sehr etwas strenges Thema ist, habe ich angefangen, ein bisschen lockerer zu machen, sonst schlafen Sie gleich ein, besonders nach so einem guten Essen. Und diese Luft hat nicht die vorschriftsmäßige Menge Sauerstoff drin, wissen Sie das? Es ist nicht 23%, das ist schon etwas verbraucht, wahrscheinlich 20 Mal umzirkuliert, wie Sie es tun mit diesen sogenannten Klimaanlagen. Nun, die Worte, die ich Ihnen lese, sind aus Johannes 18, 37 und 38. Johannes 18, 37 und 38. Pilatus sagte nun zu Jesus, also, bist du ein König? Information. Und Jesus antwortete ihm, ja. Und du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge. Nun, wenn man eine Meinung bildet, muss man Wahrheit haben, sonst kann man keine Meinung bilden. Wenn Unwahrheit verzapft wird in Zeitung und Radio, kann man nicht erwarten, dass das Gehirn eine Meinung bilden kann. Und hier sagt Jesus, er sei gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen, damit die Leute sich ein richtiges Bild machen können, über welche Tatsache. Bitte schön, ich habe schon gesagt.
Über Gott.
Schlafen Sie? Sie nicht persönlich, meinte allgemein.
Der König ist.
Dass Jesus der König ist. Das ist es. Ich bin ein König, ich bin gekommen, diese Wahrheit zu bezeugen. Das ist, was er denen klar machen wollte mit der Wahrheit, dass Jesus König ist. Gut, ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der die Wahrheit liebt, wird meine Stimme hören. Und Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Wahrheit ist die Basis für die Bildung einer Meinung. Sei es in der Wissenschaft, sei es in der Pharmakologie, sei es in Religion, sei es im Geschäft. Und ohne die absolute Liebe zur Wahrheit wird man eine verbogene Meinung bilden. Aber das ist das Erste. Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Er hat sie nicht nötig gehabt, um seine Meinung über Jesus zu bilden. Und deshalb bildete er eine falsche Meinung und ließ ihn kreuzigen. Er liebte die Wahrheit nicht. Hätte die Wahrheit gelebt, hätte er nicht so einen eine Fehlentscheidung getroffen. So ist es auch im Geschäft. In Religion, in der Wissenschaft. Nun, schlagen Sie mit mir auf Apostelgeschichte 20, Vers 27. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Hier redet Paulus. Denn ich habe euch ohne Rückhalt den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also hier haben wir einen Mann, der alles sagte, die ganze Information, die ganze Wahrheit sagte, ohne Rückhalt. Also er war nicht geneigt, halbe Wahrheiten zu sagen. Denn halbe Wahrheiten sind noch gefährlicher als Lügen. Denn man beißt an und sagt, oh, das ist eine Wahrheit, und vergisst, indem man die halbe Wahrheit schluckt, dass das Gehirn das nicht verarbeiten kann, um eine richtige Meinung zu bilden. Und so wichtig ist es heute, dass wir eine richtige Meinung binden können, eine gesunde Meinung binden können, denn in den Wirren der letzten Zeit werden wir alle Fehlentscheidungen treffen, wenn wir nicht den ganzen Ratschluss Gottes haben. Liebe Damen und Herren, es ist oft etwas schwer, ein Thema wissenschaftlich zu behandeln, und deshalb ausgewogen und ohne tendenziöse Propaganda zu machen, weil sehr viele nicht gewohnt sind, so trocken zu denken, wie die Wissenschaftler gewohnt sind, das zu tun. Deshalb will ich versuchen, indem ich Ihnen zeige, wie Sie zu der Bildung einer Meinung kommen. Ich will versuchen, das so kurz, aber auch so klar zu machen wie möglich, wissenschaftlich, und dann wollen wir das anwenden für unser praktisches Leben, was nicht so knapp und wissenschaftlich ist. Aber es ist doch wissenschaftlich auch das. Nun, wie bilden wir eine Meinung? Offenbar verstehen die Menschen die Bildungsprozesse zu verbiegen. Denn unsere Meinungen gehen weit auseinander. Nun, ich glaube nicht, dass die Meinungen normalisiert werden sollten. Aber ich glaube, dass jeder Mensch die ganzen Tatsachen zur Hand haben muss, ehe er sich eine Meinung erlauben darf. Über irgendetwas. Man soll immer die andere Seite hören, ehe man zu einem, jeder Richter weiß das, ehe man zu irgendeinem Schluss kommt, ehe man sich eine Meinung erlaubt. Nun, wie tut man das? Ich will Ihnen zuerst zeigen, wie das hier oben geschieht. Männer arbeiten mit Ausnahmen eher
wie soll ich sagen, computermäßig. Damen haben die Fähigkeit, Wahrheiten, mit denen Männer lange Zeit umgehen, sie tun es eher intuitiv. Aber es gibt Ausnahmen da. Aber im Allgemeinen ist das der Fall. Zur Bildung einer Meinung muss man zuerst Energie haben. Es tut mir leid. Sie können keinen Computer antreiben ohne Energie. Sie können Ihre Meinung nicht bilden, wenn Sie hohes Fieber haben und keine Energie zur Verfügung haben, dass der Computer arbeitet. Können Sie nicht machen. Wenn Sie verhungern, können Sie keine Meinung bilden. Es ist nicht genug Energie und Muße, das zu tun. Nun, unsere Stoffwechselmaschine ist mein Körper. Und die Funktion von meinem Körper ist zu einem sehr großen Prozentsatz die Funktion der Lieferung von Energie ins Gehirn. Und das Gehirn ist der Computer, der die Millionen von Daten, die jede Minute durch die fünf Sinne hineinfließen, zu verarbeiten. Das Ganze ist eine Verarbeitungsmaschine. Und es ist die miniaturisierteste Maschine und die effizienteste Maschine, die die Menschen überhaupt kennen, um eine Meinung zu bilden. Aber braucht Energie. Und man muss Energie haben, um das zu tun. Das Wunderbare ist, dass geben Sie mir einige Kartoffeln, Wiener Schnitzel oder Butterbrot, wenn Sie wollen, und ich kann es tun. Und ich muss nicht das Brot verbrennen bei 500-600 Grad, wie die Maschinen bei uns es tun, um Energie zu bekommen. Ich tue es bei 36 Grad ohne Lärm. Ich meine, es ist ein Wunder. Ja, ist ein Wunder der Chemie das. Und ist sehr effizient. Liefert riesige Mengen von Energie. Erstens für die Muskeln, dass ich mich bewegen kann. Und das Gehirn ist eine modifizierte Muskel. Aber modifiziert, so dass es Daten verarbeiten kann. Und dann benutzt man die Energie für Wärme. Wir müssen ein bisschen höher sein, die Temperatur, als die Temperatur der Umwelt, damit wir schnell beweglich sind. Reptile sind natürlich nicht so, Krokodile sind nicht so beweglich wie wir, weil ihre Temperatur leicht absinkt. Und wir bleiben konstant bei hoher Temperatur, damit die Muskeln immer gleich funktionieren und damit auch das Gehirn gleich funktioniert. Und dann, die Energie ist nötig für die Verdauung, für die Chemie, für die Funktion der Nerven. Für all diese Dinge müssen wir Energie. Aber ein Drittel der ganzen Energie kommt durch Blutzufuhr in den Computer zu Verarbeitungszwecken. Sehr viel von dem Stoffwechsel geht die Karotiden hoch, um das zu tun. Nun, die meisten Funktionen werden mit Chemie natürlich gemacht, auch das Gehirn funktioniert mit Chemie, aber diese Chemie braucht auch Energie, auch für die Wahrnehmung in dem Gehirn. Die Propriozeption, die Selbstwahrnehmung, die fünf Sinne liefern diese Millionen von Tatsachen durch die fünf Sinne hinein und hierauf, und da kommen sie zur Datenverarbeitung für die Analyse. Nun, die Datenverarbeitung geschieht auf zwei Stufen, diese Datenverarbeitung. Zwei Niveaus sind da für Ihre Datenverarbeitung. Das erste Niveau ist unbewusst. Merken Sie gar nicht. Ich weiß, dass unser erstes Kind auf die Welt kam, 55 Zentimeter lang und 5 Kilogramm schwer. Es war eine Geburt. Und als dann die Geburt vorbei war und die Hebamme und ich, Frau Assistentin zur Hebamme, es sorgt immer dafür, wir legen dann das Kind an die Brust. Nun, wenn man geöffnete Augen hat, da war ich einfach, sagen Sie paff? Also, entschuldigen Sie, sprachlos. Wissen Sie, das Kind konnte nicht einmal zentrieren mit den Augen, blinzel herum, ein Auge rauf und ein Auge runter, die man probierte, aber legte man das Kind an die Brust, schnappte es sofort, wusste sofort. Wo hätte denn das gewusst? Versuchen Sie, wenn Sie Ingenieur sind, eine Maschine zu bauen, so klein wie dieses Baby, das diese Erkenntnis eingebaut hat auf der Genetik. Also die Datenverarbeitung war so, wenn es also mit diesen blinzelnden Augen, die nicht sehen konnten, wenn es merkte, wo es war, gleich gewusst, wozu. Sofort. Also diese Erkenntnis ist automatisch und reflexmäßig eingebaut von Anfang an. Und die Meinung da war, wurde nicht einfach gebildet. Die Meinung war da, wozu das da ist, nicht wahr? Und das ist die automatische, das automatische Reflexwissen, genetisch bedingt, eingebaut in die Genetik von jeder Zelle, von jedem Menschen, auch von den Tieren. Nun, auch dieses Wissen musste mit Energie finanziert werden. Und da saugt das Kind sofort. Und das braucht Energie. Also das ist das Erste. In Bezug auf die Bildung einer primitiven Meinung. Das Kind weiß, was es soll und was zu tun ist. Nun, das Zweite ist eine Handlungsweise oder eine Erkenntnis, die gebildet werden muss durch Analyse von den fünf Sinnen. Nicht eingebaut in die Genetik, sondern analysiert aus den fünf Sinnen. Zum Beispiel, Sie sitzen in einem Auto und Sie merken, dass der Vordermann bremst. Wenn er bremst und Ihre Augen das messen, dass er weniger als 20 Meter, 10 Meter, 5 Meter vor Ihnen liegt, wenn Sie einigermaßen ausgebildet worden sind in einer Fahrschule, je nachdem, wie Sie gelernt haben, Ihre Meinung zu bilden, werden Sie zuerst den Fuß wegnehmen vom Gas, und Sie werden merken, wenn Sie wirklich ausgebildet worden sind, dass Sie nicht anders tun können. Das juckt in den Fuß, nicht wahr, bis man den Fuß wegnimmt vom Gas. Und dann, wenn es noch näher kommt, rutscht der Fuß rüber zu dem Bremspedal und Sie drücken, je nachdem wie der Abstand ist, so verhältnismäßig auf das Bremspedal. Nun, das ist eine Reflexreaktion, die Sie durch Übung gelernt haben. Das ist nicht in der Genetik. Setzen Sie jemanden, der nicht gelernt hat zu fahren, in ein Auto, und er wird in den Vordermann hineinfahren. Und viele, die gelernt haben, tun das Gleiche, nicht wahr? Weil ihre Reflexe ein bisschen mangelhaft sind. Dann machen Sie, was die Amerikaner sagen, Tailgating, nicht wahr? 50 Zentimeter hinter dem Vordermann, und dann schwatzen Sie einen Moment, dann sind Sie drin. Nun, aber normalerweise ist diese Bildung einer Meinung, dass es jetzt Zeit ist, auf das Bremspedal zu drücken und Fuß weg vom Gaspedal, ist auch eine Reflexreaktion, die mit einer Meinung primitiver Art verglichen werden kann. Das braucht auch Energie, um das zu tun. Gelernte Reflexe, die man einbauen muss in die Maschine, nachdem man die nötige Übung gehabt hat. Das nennt man einen konditionierten Reflex, Konditionierung. Nun, diese zweite Art, auf die muss ich eingehen, auf die genetische, das genetische Lernen, wie ein Vogel weiß, wie ein Nest baut. Das ist eingebaut in der Genetik. Was zu tun ist, wenn ein Vogel im Ei ist, dass man pickt, nicht wahr, bis die Schale kaputt geht. Das ist genetisch eingebaut. Diese anderen Dinge, die konditionierten Reflexe, sind gelernte. Nun, der Mann, der das ausgearbeitet hat, ist natürlich Pavlov. Pavlov lebte von 1849 bis 1936, und er war der Bahnbrecher, wie man automatisch zu einem richtigen Schluss kommt. Nun, das ist nicht ganz genau das Gleiche wie die Bildung einer Meinung in der Wirtschaft. Aber es ist eine primitive Art und Weise, die Meinung zu binden. Und Sie wissen, wer es getan hat. Ich sage es Ihnen ganz kurz, damit Sie, die das nicht gelernt haben in der Schule, wie das ist. Er nahm einen Hund, einen Schäferhund, und gab einen Schlag auf den Gong. Und als der Schäferhund dann den Gong hörte, gab er dem Hund ein Steak. Rindersteak oder so etwas. Und wenn er das 2, 3, 4, 5 Mal getan hat, dann wusste der Schäferhund, dass der Schlag auf den Gong das Fleisch bedeutete. Und dann fing er an, beim Gongschlag Speichel zu entwickeln, und da war der konditionierte Reflex da. Nun, passen Sie jetzt auf. Das wissen Sie alles, das nicht wahr? Passen Sie jetzt auf. Diese Art Reflexbildung kann man stoppen mit einer Droge, mit dem Tranquilizer, mit Chlorpromazin, mit Valium und mit solchen Sachen. Kann man stoppen. Nun, genauso wie man die Bildung einer primitiven Reflexmeinung diese Meinung stoppen kann, die Bildung stoppen kann, kann man es auch tun mit den höheren Prozessen. Und das ist, was die Russen tun in ihren psychiatrischen Kliniken, wenn sie die Dissidenten da reinschicken, um umerzogen zu werden. Die behandeln die Leute mit Drogen, die diese Bindung von einer Meinung verhindern. Aber um das zu tun, müssen sie die Persönlichkeit kaputt machen. Denn diese Drogen machen die Persönlichkeit kaputt. Die Menschen werden zu einem Gemüse und können dann überhaupt nichts tun. Die sitzen teilnahmlos da den ganzen Tag. Nun, passen Sie auf. Wir werden das am Ende noch einmal benutzen müssen. Aber behalten Sie es jetzt. Notieren Sie es, wenn Sie wollen. Lenin, Marx, Engels, Goebbels und die anderen Meister der Propaganda, sie haben gemeint, dass man genauso einen Menschen binden kann und einen Menschen mit Reflexen ausbinden kann in höheren Dingen, wie zum Beispiel in Religiosität. Ob man an Christus glaubt, ob man an Religion glaubt, mit den gleichen Methoden. Ihre These ist die, genauso wie ich einen Hund heranbinden kann mit einem Gong, zu wissen, dass Fleisch kommt, wenn ich die Leute im Volk mit Pfarrern, mit Priestern, mit Bibeln und mit Kirchen und Glockenschlag umgebe und von der Ewigkeit rede, werden sie mit der Zeit an die Ewigkeit glauben. Und dass das ein konditionierter Reflex ist. Das war ihre These. Und sie haben gesagt, dass die Umwelt dafür sorgt, nicht, dass ich Speichel entwickle, sondern dass ich an Gott glaube. Wenn ich die Umwelt ändere und meine Umwelt vollkommen atheistisch mache, dann werde ich ein Atheist sein. Und alle Völker werden atheistisch werden, wenn man ihnen die Umwelt so umändert, dass sie nicht an die Ewigkeit erinnert werden, denn es gibt keine Ewigkeit, das ist alles Kappes und Unsinn in seiner Meinung. Und die Idee des Kommunisten bis zum heutigen Tag ist, mach die Umwelt so, wie sie sein soll, und der Mensch wird automatisch sie anpassen und nur an das glaubt, was die Umwelt ihm beibringt. Dass der Mensch total, wie der Hund ist, total konditioniert werden kann. Das ist, was sie lehren. Und deshalb haben sie mit Gewalt die Kirchen geschlossen. Sie haben mit Gewalt die Priester rausgeschickt und zu anderer Arbeit gezwungen. Und sie arbeiten jetzt mit Gewalt in Archipel Gulag, in Sibirien und in den Konzentrationslagern. Sie zwingen alle Leute, die gläubig sind, in einer ungläubigen Welt ihre Meinung zu ändern, wie sie sagen, zu umkonditionieren oder umzuerziehen. Und es gelingt ihnen nicht. Das ist das Schlimme. Denn in Russland gibt es ein viel aktiveres und vitaleres Art von Christentum als hier. In den letzten 10, 15 Jahren sind 5 Millionen Leute getauft mit den Baptisten und Stundisten, wie sie alle heißen, und sind zum Glauben gekommen. Und da sind die Kommunisten sehr unruhig geworden. Die haben gesagt, wir können die Leute nicht konditionieren. Wir haben verboten, dass Bibeln gedruckt werden. Wir haben verboten, dass die Pfarrer herumgehen. Wir haben die Kirchen geschlossen und doch glauben die Leute an Religion. Was ist da los? Warum funktioniert die Konditionierung nicht? Und sie gehen mit Gewalt daran, das in den Konzentrationslagern zu tun. Wenn wir es nicht in den Städten beim normalen Volk tun müssen, dann müssen wir Anstalten bauen, um die Leute umzuerziehen oder umzukonditionieren, wie sie meinten. Nun, was sie am unruhigsten macht, ist, dass sie Gott nicht wegmanipulieren können mit ihrer Propaganda, obwohl nach ihrer Theorie sie das tun können, sie das tun sollten. Nun, warum sind die Menschen nicht atheistisch geworden, wenn man die Umwelt atheistisch macht? Was soll man dazu sagen? Der Staat hat Folgendes erlebt. Wir haben gemeint, dass wenn wir die Menschen konditionieren, um den Zar und seine Leute und seine Kirche aus der Welt zu schaffen, mit Revolution, haben sie getan mit Gewalt, wie die heutigen Terroristen das tun, nicht wahr? Wenn wir das getan haben, haben wir sie umkonditioniert, dass diese Menschen keine Angst vor der Ewigkeit haben, keine Angst vor Gott haben und sind bereit, deshalb jeden niederzuschießen, weil wenn er tot ist, ist er tot. Und da sind diese Leute praktische Atheisten geworden und sie schießen genauso gern wie hieß Herr Stoll oder so, der jetzt erschossen wurde von der Polizei. Wenn der Polizist nicht schneller gewesen wäre, wäre der Polizist tot gewesen. Und das kommt von ihrer Konditionierung, dass dieses Leben alles ist, Materie ist alles, und anders gibt es nicht, und deshalb kann ich tun, was ich will, solange ich an die Macht komme. Nun, man hat die Leute umkonditioniert, das zu tun, und man hat durch Terrorismus den Kommunismus eingeführt. Die Staaten aller Welt haben das getan, mehr oder weniger in der Vergangenheit, wenn man ein bisschen mit offenen Augen guckt, nicht wahr? Mehr oder weniger, sagte ich. Nun, als dann diese Leute, die so unkonditioniert waren, um das zu tun, und ihre Meinung war, dass wir schießen können und es macht nichts, als sie das getan hatten und dann ihren eigenen Staat eingeführt hatten, da haben sie gesagt, also gut, diese Menschen sind jetzt in einem kommunistischen Staat, wir haben den Kaiser, wir haben den Zaren, all die anderen Leute liquidiert, millionenweise, und die Mujiks und all diese Leute liquidiert. Aber solche Leute, die so unkonditioniert waren in ihrer Meinung, waren schlechte Bürger. Wenn man sie erzieht, jeden abzuknallen, um an die Macht zu kommen, und dann, wenn man an der Macht ist und sie weiterhin alle Leute abknallen, ist es nicht sehr gut für die Leute, die oben sind, nicht wahr? Die werden abgeknallt. Und da hat der Lenin gesagt, 1922, ihr lieben Leute, Pavlov, er hat Pavlov gerufen, wir haben die Leute konditioniert, Revolutionisten zu sein, Terroristen zu sein, wie die heutigen Leute, jetzt müssen wir aber dringend sie umkonditionieren, dass sie wieder treue Bürger werden. Dass sie nicht jeden abknallen, vor allem die uns nicht abknallen, nicht wahr? Also die haben Pavlov dann geholt, um noch einmal umkonditionieren. Und Pavlov hat gesagt, er könnte das tun. Der Mensch wird total für seine Meinungsbildung von Konditionierung bestimmt. Und er sagt, weil der Mensch nur ein Tier ist, kann ich auch das tun. Und Lenin hat ihn eingeschlossen im Kreml wochenlang, bis er seine Blaupause geschrieben hatte, wie man diese Umkonditionierung durchführt. Und er schrieb angeblich über 400 Seiten, wie man das politisch tun muss, die Menschen einfach manipulieren. Zeigt, wie man es tut. Und die ließen ihn dann gehen, als er dann die 400 Seiten des Manuskriptes geschrieben hatte. Nun, mehr weiß man nicht. Dieses Manuskript wurde nie rausgegeben. Es ist da, aber nie rausgegeben, auch keine Kopien. Aber offenbar funktioniert es nicht. Wenn sie es probiert haben, hat es nicht funktioniert. Und wenn sie es nicht probiert haben, hat es keinen Unterschied gemacht. Denn das Problem bei den Sozialisten, sagte mir ein Dissident letzte Woche aus Russland, unser Problem ist, dass es leicht ist, einen Terroristen zu machen, aber sehr schwer, aus ihm einen Heiligen zu machen. Und das geht nicht durch Umkonditionierung. Das ist das Problem. Aber, sagt er zu mir, ein Doktor, der ausgebürgert worden ist, ein äußerst intelligenter Mann, war drei, vier Stunden bei mir letzte Woche, er sagte, unser Problem ist, wie man das tut. Denn wenn ich nicht daran glaube, dass der Sozialismus mit Pavlovs Konditionierung keinen neuen Menschen erzeugen kann, um unser Paradies auf Erden aufzurichten, dann gebe ich alles auf. Ich sagte, Sie sind nicht so weit gekommen, man hat auch Sie rausgeschmissen. Und nur weil man Angst hatte, weil Sie bekannt sind, hat man Sie nicht erschossen. Wie ist denn das? Er sagt, ja, unser großes Problem ist, den neuen Menschen zu machen, der nicht nur imstande ist, wie Castro, alle Leute abzuknallen und selber an die Macht zu kommen, sondern wenn er an die Macht gekommen ist, ein Volk zu bauen mit einer richtigen Meinung, die das dann richtig arbeitet, treu ist und andere Leute in Ruhe lässt und seinem Metier nachgeht. Aber er sagte, wir sind nicht so weit. Denn wir müssen noch mit der KGB arbeiten, wir müssen noch mit Archipel Gulag arbeiten und wir müssen mit den Konzentrationslagern arbeiten und die Leute einfach zwingen. Und auch dann bekehren sie sich zu Christus und werden anders. Und wir können das nicht tun. Was ist das Geheimnis? Wie manipuliert man die Leute weiter, dass man das machen kann? Nun, das ist das große Problem, das wir dann zusammen besprochen haben. Wie kommt es dazu, dass ein Mann manipuliert werden kann, vorwärts und rückwärts, und dass die Kommunisten Angst und Mühe haben, die können nur vorwärts zum Terrorismus manipulieren und nicht rückwärts zu einem anständigen Bürger, der seine Arbeit tut. Nun darf ich Ihnen jetzt zeigen, wie das gemacht wird. Und warum es nicht funktioniert bei denen. Und warum Christus uns tatsächlich, wenn wir die Bedingungen beachten, zu dem machen kann, was die Kommunisten ersehnen und nicht bekommen. Das ist, was ich jetzt tun will. Also wir müssen jetzt zurückgehen zu einigen Beispielen der Manipulierung der Menschen, wie es gemacht wird. Dies sind nur einige Beispiele, zu sehen, wie es getan wird. Sie sehen auf einem riesigen Bild, Poster, auf der Straße am Bahnhof, ein Bild in Farben von zwei Cowboys, nicht wahr, mit ihren Hüten drauf, ganz schief, und die sitzen auf Pferden, und die Prärieluft, die schöne Frische, fließt direkt, strömt direkt aus diesem Poster, auf dieser Reklame. Haben Sie gesehen? Können Sie, nicht wahr? Es strömt vor Frische und Sonnenschein und Reinheit und Energie und Vitalität. Und beide haben eine Zigarette im Mund. Ja? Nun, alles ist frisch. Und man assoziiert die Frische der Prärieluft mit dem Cowboy mit der Zigarette im Mund. Und in Wirklichkeit weiß man, wenn man nicht dumm ist, dass er stinkt. Entschuldigen Sie. Von faulem Tabak. Ist es nicht wahr? Jeder, der das tut, gehen Sie an seine Kleider. Sie riechen. Probieren Sie seinen Bart, wenn ich aus dem Zug komme. Es dauert eine Stunde, seit ich gleich ein Shampoo nehme, um das Zeug aus dem Bart zu bekommen. Denn alles, was Eiweiß hat, absorbiert es. Also was man tut, ist, man füttert. Man speist in die fünf Sinne eine falsche Tatsache, soll ich sagen, eine Lüge, hinein. Und da bildet der Mensch eine falsche Assoziierung, einen falschen Reflex und meint, dass es cowboyhaft ist und schön ist und frisch und vital, um so ein Ding im Mund zu haben. Man tut es, indem man falsche Tatsachen hineinschmuggelt. Und wenn man dann das Gehirn, den Computer, mit falschen Tatsachen behandelt, liefert der Computer ein falsches Urteil, nämlich, dass es frisch ist und schön und männlich ist zu rauchen. Und in Wirklichkeit wissen wir, dass sie alle husten, weil sie eben rauchen die ganze Zeit, dass sie Mühe haben und sehr unsportlich sind, weil die Lungen nicht mehr elastisch sind. Und dass sie sehr leicht neigen, Herzinfarkte zu bekommen, weil die Arterien dadurch gehärtet werden. Und all diese Dinge, die falsche Beurteilung von Jugendlichkeit und Vitalität, kommt davon, dass man falsche, tendenziöse Tatsachen in das Gesamtbild hineinschmuggelt. Und wenn das geschehen ist, liefert das Gehirn ganz treu ein falsches Urteil. Das Gehirn ist eine Maschine. Also ist Wichtigkeit, falsche, tendenziöse Tatsachen zu vermeiden. Das ist Punkt 1. Jetzt nehme ich ein zweites Beispiel, denn dies muss ich einreiben. Dies ist absolut notwendig, sonst verpassen wir das Hauptbild. Nun, man sieht eine lachende, junge, leicht gekleidete Buben und Mädchen, und die sitzen und machen Picknick an einem Wasserfall. Kennen Sie die Bilder? Wasserfall, schön glänzendes, leuchtendes, frisches Wasser. Und man kann fast die Pflanzen dort, die im Wasserfall wachsen, man kann sie riechen, nicht wahr? So gut und frisch sind sie. Und Buben und Mädchen haben alle eine Zigarette im Mund. Nun, man lernt dann, das, was man weiß, zu supprimieren. Nämlich, dass Buben und Mädchen, die das tun, stinken. Dass sie nicht frisch sind. Wenn sie morgens aufwachen, haben sie einen schrecklichen Husten. Und dass der Geschmack im Mund fürchterlich ist. Und dass sie in 20, 30 Jahren, 20, wenn es Mädchen sind, und 30, 40 Jahre durchschnittlich, wenn es Männer sind, denn Frauen sind gegen Tabakrauch viel empfindlicher als Männer. Die Haut, das Gewebe ist viel empfindlicher. Man vergisst all das, weil man mit diesem subtilen Bild eine falsche Tatsache, eine Lüge, hineinschmuggelt. Das Letzte, was ich habe auf diesem Gebet, war, Sie das jeden Tag sehen. So wird es Ihnen gemacht. Sie sehen ein schönes, dürftig gekleidetes Mädchen. Und sie sitzt unter den Rosen. Alles, was schön duftet, nicht wahr? Sie sitzt unter den Rosen, roten Rosen. Und da lächelt sie und Zigarette im Mund. Wiederum, das gleiche Bild. Sie ist nicht frisch. Wenn sie das regelmäßig tut, stinkt sie. Entschuldigen Sie. Und wenn sie das regelmäßig tut, geht sie atmen, nicht wahr? Alles ist anders, als es wirklich ist, indem man das assoziiert, ohne Worte. Es wird getan, ohne Worte. Und da arbeitet das Gehirn ganz getreu und liefert ein falsches Bild. Und all die jungen Leute fangen an zu rauchen, weil sie meinen, dass das eben schön ist, besonders die Mädchen so zu sitzen unter den Blumen. Sie vergessen die Dyspnoe und all diese Sachen. Nun, ich muss jetzt ein politisches Bild geben, denn das wurde auch getan, ohne zu erklären, was man gesagt hat. Es ist vom Watergate. Ist ein klassisches Beispiel. Nun, Nixon hatte Feinde. Und seine Feinde waren sehr gescheit. Und sie haben ihn von hinten runtergemacht. Nun, er wollte seine Feinde liquidieren, und zur gleichen Zeit nicht in Verdacht kommen, dass er sie liquidierte und sein Image verbessern. Zur gleichen Zeit. Also alles tun, zur gleichen Zeit Feinde liquidieren und selber stärker werden. Da hat er seinen Sicherheitsbeamten, Kissinger, er war der Chef der Sicherheit, ins Weiße Haus eingeladen und ihm den Befehl gegeben, seine Leute, seine Bundesbeamten, in das Haus eines Arztes zu schicken, eines Psychiaters, der einen Feind von ihm in psychiatrische Behandlung hatte. Und da, die gingen dann rein, die Bundesbeamten, die brachen ein und die nahmen all die Papiere von seiner Diagnose, die zeigten, dass der Mann wirklich ein psychiatrischer Fall war. Und wenn ein Mensch ein psychiatrischer Fall ist, nimmt niemand irgendetwas ernst, was er sagt. Wenn er ein psychiatrischer Fall ist. Ganz gleich, wie er redet, wer er ist, wenn man sagt, ah, er ist beim Psychiater, das ist sehr schlecht für ihn. Nun, er ließ da einbrechen. Kissinger hat das getan und die Papiere geholt. Und dann wurden sie alle anonym fotokopiert an verschiedene Leute durch die Post geschickt. Maßgebliche Leute. Dass all die maßgeblichen Männer des Landes wussten, dass der Feind Nixon in psychiatrischer Behandlung war. Ohne ein Wort zu sagen, hat er das getan. Also wiederum Propaganda ohne Worte. Nun, wie er das getan hat, Kissinger, der hat dafür gesorgt, dass der Einbruch so plump gemacht wurde, dass er gleich entdeckt wurde. Also hat seinen Befehl durchgeführt. Aber so plump, dass es gleich herauskam an das Publikum. Merken wir das. Nun, Nixon speiste dann in die Menschen andere Daten zur gleichen Zeit, wie er das tat. Zur gleichen Zeit, wie alles ausgearbeitet wurde, tat er zwei Dinge. Das erste war, er versorgte jedes Büro, und Kissinger hat dann dafür gesorgt, dass auch Nixons Büro mit Wanzen versorgt wurde. Das war das Erste. Und zweitens hat er den sehr bekannten Erweckungsprediger und Evangelisten eingeladen ins Weiße Haus, um Erweckungsgottesdienste und Gebetsstunden zu halten. Und er ging mit, ließ sich fotografieren, wie er mit sein. Also Nixon ist ein Superman. Er steht direkt vor der christlichen Bekehrung. Und man hat wunderbare Predigten gehalten, die über Sündenvergebung, Übergabe zu Christus, dass es auf den Lippen von allen Leuten war. Er predigt dort, so oft die Woche, und Nixon geht zu und hört zu. Ohne Worte. Ohne zu koppeln. Und die Amerikaner haben all diese Daten in den Kopf bekommen. Die sagen, ihr lieben Leute, wir sind aber in guten Händen. Der Mann wird nie lügen. Der wird nie etwas Böses getan. Und in Wirklichkeit hat er natürlich alles andere zur gleichen Zeit kam. Nun, es kam heraus. Sehen Sie hier, wie man eine Meinung bilden muss. Wie kompliziert es ist und sein kann, in dieser heutigen verlogenen Welt eine Meinung zu bilden. Zur gleichen Zeit, wie all diese Dinge gemacht wurden im Weißen Haus, wurde alles aufgenommen auf Kassetten. Und jemand, der Gewalt über die Kassetten hatte, sorgte dafür, dass sie an die Presse geleakt wurden, also weitergegeben wurden, ich war zufälligerweise. Und als die Presse das bekam, da war es natürlich. Also, heiß, sofort. Nun, der Mann, der die Kassetten rausgegeben hat, sorgte dafür, und es war nur ein Mann, der die Gewalt über die Kassetten hatte, das war der Security Chief, der Chef von Sicherheit. Der hat's getan. Als dann das geschehen war, sorgte er dafür, dass sie alle zurückkamen und alle schön ordentlich da waren. Niemand wusste, wo die Information rausgekommen war. Niemand wusste das. Dann, als es in den Zeitungen erschien, hat der arme Nixon die Dinger geholt und siehe da, alles, was in der Presse stand, war auf diesen Kassetten. Da hat er sofort seine Sekretärin gesagt, sie soll das löschen. Und sie, grausams, hat's gelöscht. Dann hat die Presse zum zweiten Mal die Dinger bekommen und sie waren gelöscht. Und da hat man festgestellt, auf welche Maschine sie gelöscht hat. Und das arme Mädchen, als sie sah, wo sie war, hat Selbstmord begangen, sagt man, was hoffnungslos war. Als das geschehen war, kam es raus, weil der Einbruch so primitiv gemacht wurde, dass Nixon den Einbruch direkt, wörtlich, befohlen hatte. Und als das rauskam, da war es fertig. Der Security Chief, sehen Sie, ich versuche jetzt zu zeigen, wie Sie eine Meinung machen. Was man allgemein weiß, ist, dass Nixon ein Bösewicht war. Hat alles selber gemacht. Also es ist viel komplizierter als das, wenn man alle Daten hat und man muss alle Daten haben. Man kann sich kein Urteil erlauben, bis man alle Seiten gehört hat. Das wird der Richter bestätigen. Sonst machen Sie eine schiefe Meinung. Und so auch mit der Bibel. Wenn Sie den ganzen Ratschluss Gottes nicht haben, sondern nur eine Seite, machen Sie auch in ewigen Sachen schwere Fehler in Bezug auf Ihre Meinungsbildung. Als das geschehen war und alles rauskam, ging der Mann, der diesen Einbruch so schlimm und plump gemacht hat, zu Nixon und sagte, Sie müssen zurücktreten. Jetzt ist alles rausgekommen. Und als er sah, dass sein Security Chief sagte, jetzt ist es fertig, musste er gehen. Obwohl er wusste, wer das alles verraten hatte. Sehen Sie, in Wirklichkeit, der einzige Mensch, der es überlebt hat, war Kissinger. Und der Mann, der alles organisiert hat, war der gleiche. Man hat Halbwahrheiten und schiebt die ganze Schuld, sicher war es Nixon Schuld, auf Nixon. Aber wenn man die ganze Wahrheit, all die Daten mit Mühe rauskommt, dann sieht man, dass viel mehr dazu ist, als man meint. Also wie bildet man eine Meinung? Man muss zuerst die ganzen Tatsachen, die ganzen Daten anhören. Und die Daten müssen ohne Tendenz sein. Und das ist das Schlimme. Sie müssen ohne Tendenz sein, alle Seiten müssen da sein mit aller Betonung. Wenn das der Fall ist, dann kann man die Schuld richtig einteilen. Und wenn man nicht alle Daten hat, ist es besser, den Mund zu halten. Wissen Sie, ein Engländer hat gesagt, Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund, damit wir doppelt so viel hören, wie wir reden. Und da ist eine sehr große Weisheit dabei. Probieren Sie das. Haben Sie kapiert? Haben Sie verstanden? Ich gebe Ihnen das Letzte. Und das ist für die Deutschen, die eben ihre Geschichte ein bisschen kennen, aus dem Mund eines Engländers. Sie kennen Immanuel Kant. Immanuel Kant hat versucht, Christentum und all diese Dinge zu erhalten, aber er hat gelehrt, dass es nicht möglich ist, Gott zu beweisen, und auch nicht möglich ist, ihn nicht zu beweisen. Dass man eben, wenn man an Gott glaubt, dass das eine private Meinung sei. Aber sie ist fakultativ. Benutzen Sie das Wort in Deutschland, fakultativ? Die Schweizer benutzen sehr viel. Also sie ist fakultativ. Nun, man kann ihn nicht beweisen, weil er unendlich ist. Und unser System hier oben ist endlich. Man kann ihn nicht sehen. Er ist unsichtbar. Man kann ihn nicht hören. Er redet nicht mit einer lauten Stimme. Man kann ihn nicht beurteilen, ganz gleich, was man über ihn denkt, wenn er unendlich ist, wegen unserer Endlichkeit. Und deshalb sei alle Religion, eigentlich, passen Sie jetzt auf, jetzt kommt etwas, was Sie nicht erwarten. Alle Religion ist eigentlich eine Geschmackssache. und eine Sache von Emotionen. Deshalb sind die Frauen religiöser als die Männer. Die sind emotioneller. Wenn man in die Kirche geht, sitzen 100 Frauen dort und 2 Männer, nicht wahr? Der Pfarrer und der Organist sind die 2 Männer und die anderen sind... Entschuldigung, das war doch böse, nicht wahr? Aber so ist es. Nun, wenn das der Fall ist, wollen wir überlegen, was wir dazu zu sagen haben. Wissen Sie, viele von unseren religiösen Führern in der heutigen Zeit, besonders in den großen, darf ich es sagen, ohne böse zu sein, in den charismatischen Bewegungen. Nun, Charisma ist biblisch. Klar. Ich sage nur in den Bewegungen von Charisma, die wir heute kennen. Wissen Sie, ich bin für Charisma, ich glaube an die Gaben des Geistes Gottes. Die charismatischen Gaben, ich glaube dran. Hab's auch gesehen. Aber die charismatische Bewegung hat die Theorie von Kant einfach bestätigt. Man arbeitet mit den jungen Menschen und man heizt sie an und man schlägt Schaum und arbeitet und arbeitet und massiert ihre Seelen mit Musik und mit Pep Talks. Sie wissen, was ein Pep Talk ist? Nicht? Doch, die wissen, was ein Pep Talk ist, ja? Ich kann es nicht gut übersetzen. Aber Sie wissen, was ich, also Aufmunterungsreden, dies, das, jenes, bis, das gibt ein bisschen keine Ruhe, bis, nicht wahr? Also wenn du dich nicht bekehrst, gehst du morgen in die Hölle, nicht wahr? Oder heute Abend. Und so in dem Stil. Man heizt die jungen Leute an, bis sie sagen, um rauszukommen aus dem ganzen Gedränge, dass sie Christen werden wollen. Also man versucht, ihre Meinung zu beten mit Emotion und nicht mit Daten. Nun, das Christliche ist eine Religion der Liebe, das ist mir klar. Aber Liebe, die nicht basiert ist auf Tatsachen, ist Affenliebe. Verstehen Sie mich? Ein ganz großer Unterschied. Man muss zuerst die Überzeugung bekommen, dass Gott ist, dass er existiert. Und Kant sagte, wir können das nicht tun. Und sie sagen, man muss Gott empfinden mit Emotionen. Was absoluter Unsinn ist. Denn wissen Sie, wenn ich Ihnen eine Spritze, liebe Dame, von einem bestimmten Hormon gebe, werden Sie alles empfinden. Und Sie werden wahrscheinlich Gott sehen. Oder die Teufel, eins von beiden. Aber es ist alles in der Sphäre der Emotion und nicht in der Sphäre des Computers. Und die Bibel geht mit Fakten um. Und dann nach den Fakten kommt die Liebe. Aber Liebe ohne Fakten ist einfach Schaumschlagen, nichts anderes. Ich kenne viele junge Menschen, die auf diese Art und Weise vergiftet worden sind, besonders in Amerika. Und man nennt solche Leute, die einmal probiert haben, auf diese Religion von Schaumschlagen hin, probiert haben, Christen zu sein, sagen, es geht nicht, und dann nennt man sie in Amerika burned off. Abgebrannt. Und sie sind nicht mehr offen für irgendetwas Christliches und sind Feinde des Christentums, tun alles dagegen, weil sie gemeint haben, das Christentum und Christus ausprobiert zu haben. In Wirklichkeit haben sie einen Ersatz probiert, nämlich Emotion statt Emotion basiert auf Tatsachen und Überzeugung. Und das ist die Plage des Evangelisierens in Amerika und auch hier. Die Plage ist das, ist unbiblisch und unwahr und tendenziös. Alles, was falsch ist, ist da drin. Und es sieht so christlich aus, weil sie dann strahlen, nicht wahr, vor Emotionen, statt vor Erkenntnis und Weisheit, die sich in Emotionen ausmündet. Es ist ein Strohfeuer ohne die Basis der Tatsachen. Nun, was soll man tun? Man heizt sie an, bis sie dies, das und jenes tun. Und dann hofft man, dass sie dann zu der Überzeugung des Unsichtbaren kommen. Und man hat die Religion von Jesus zu einer fakultativen Sache gemacht, basiert auf Emotion. Nun, was soll ich dazu sagen? Wie kann man da unterscheiden, was vor sich geht? Denn Sie in Ihren Kreisen hier werden wohl verstehen, was ich meine. Das verstehen Sie sehr gut. Wie soll man in Liebe zu einer richtigen Überzeugung kommen in Bezug auf diesen falschen Richtungen? Erstens darf ich nicht böse sein. und das Christentum verleugnen, indem ich das tue. Nun muss ich aufklären, dass alle Menschen sagen können, das ist das Richtige und das ist es nicht. Nun, dies ist, wie man es tut. Hier bildet man eine Meinung. Das Gehirn funktioniert mit Hilfe von zwei Methoden. Die erste Methode ist rein mathematisch, wie ein Computer. Sie haben alle ihre kleinen Taschencomputer da, nicht wahr? Und sie drücken auf den Knopf und die Antwort ist da, ehe sie umgucken können. 2 plus 2 ist 4, nicht wahr? So weit geht meine Mathematik heute Abend nach der Reise. 2 plus 2 ist 4. Rein pragmatisch, rein mathematisch, jeder Computer kann es tun, sei der Computer elektronisch oder sei der Computer biologisch. Ihr Computer kann tun, was ein anderer Computer kann. Das ist Methode Nummer 1. Rein mechanisch. Die Methode Nummer 2, zu denken, jetzt passen Sie auf, ich kenne den deutschen Ausdruck nicht, ist mit Inference Drawing. Inference Drawing. Das heißt, Schlüsse ziehen, aber nicht so mathematisch. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben, was Inference Drawing ist? Wenn Sie das haben, dann sind wir ans Ende gelangt. Dann haben Sie die Basis, die ich Ihnen vermitteln will heute Abend. Es gibt in der Nähe, nordöstlich von Ankara, ungefähr 100 Kilometer nordöstlich von Ankara, ein kleines Dorf mit dem Namen Alajahüyük. Und dort in der Nähe ist eine Kluft zwischen den Felsen mit dem Namen Kizilikaya. Und diese beiden habe ich meinen Kindern, meine Frau, meine Kindern gezeigt. Ganz wunderbar. Das sind ganz, ganz hohe Granitklippen, nah zusammen, also das gerade ich durch kann, nicht wahr? Und an diesen Wänden sind die schönsten eingravierten Bilder von schrecklichen Göttern, die man sich nur denken kann. Alles Mögliche da. Das ganze Pantheon der Götter ist da eingezeichnet in dieser engen Schlucht. In den Granitwänden bei Kizilikaya in Alajahüyük. Und ich bin hingegangen mit meinen Kindern, das anzugucken, meine Frau, das anzugucken. Und unter den Göttern ist sogar der große Opferkasten noch da, eingehauen in den Granitwänden. Und der ist groß genug, um ein ganzes Schaf zu nehmen. Denn die Leute haben die Schafe getötet und dann den Priestern geopfert. Und statt dass sie etwas in den Klingelbeutel taten, haben sie diesen zur Schafe da in die Wand getan. Die Priester haben gekommen und dann das genommen zum Essen davon leben. Nun, in der Nähe ist eine Reihe von Hieroglyphen in einer unbekannten Sprache, die eben diese Götter beschreiben. Ganz wunderbar. Und einige Leute sind hingegangen, sie haben an diesen Hieroglyphen und an den Bildern Jahre gearbeitet. Und auf einmal in der Nähe wurde ein Wörterbuch gefunden, in Stein, mit 5 Sprachen in einem Buch, also in einer Quelle. Ein Wort für eine Sprache, anderes Wort für eine andere Sprache, also ein herrliches Wörterbuch. Und man hat all diese Hieroglyphen dechiffriert. Und da weiß man ganz genau, was das für Leute waren, die diese Dinge gemalt haben und an diese Dinge geglaubt haben, ihre Gottesdienste gehalten haben. Nun, Sie wissen, dass von Zeit von Wellhausen man gesagt hat, dass die Bibel unzuverlässig ist, weil sie sehr viel redet von den Hethitern, die nie gelebt und nie existiert haben. Und weil die Bibel von einem Volk redet, als sei es ein Volk, und dieses Volk nicht existierte, sei die Bibel unzuverlässig. Und das war die Theorie der deutschen und der englischen liberalen Theologen vor 100 Jahren. Jetzt ist es alles dahin. Sie wissen, dass die Hethiter tatsächlich existiert haben und dass der Mann von Bathseba ein Hethiter war und dass das in Wirklichkeit der Fall ist. Woher weiß man das? Ja, zuerst in der Bibel, aber man wollte der Bibel nicht glauben. Woher weiß man's? Weil man an diesen Wänden die Schrift von diesen Leuten, die Hieroglyphen, die Schrift gesehen hat und die Bilder gesehen hat. Nun, man weiß, dass Schriften in einer Sprache mit Semantik und Grammatik nicht Naturprodukte sind. Das Gitter eines Kristalles, ja. Das ist auch Ordnung. aber Ordnung mit Semantik, die dann dechiffriert werden kann zu einer vernünftigen Übersetzung, bedeutet eine Sprache. Und wenn eine Sprache da ist, weiß man, dass ein Mensch gesprochen hat. Und das ist, wie er kommunizierte mit seinen Mitmenschen. Also die Tatsache, dass man diese Schrift, passen Sie auf und schlafen Sie jetzt nicht, denn jetzt komme ich zu dem richtigen, wichtigen Punkt. Aber es ist schon ein bisschen viel Stoff, nicht wahr? Das macht nichts. Es ist wichtig, dass man Daten bekommt, ehe man etwas glaubt. Das, was die Menschen dazu geführt hat, und jetzt weiß man es immer klar, man hat ihre Städte gefunden, die man früher geleugnet hat, war die Tatsache, dass in der Wand dort man eine Sprache, Hieroglyphen gefunden hat, mit Bildern obendrauf, die offenbar eine gesprochene Sprache war, einfach kristallisiert in eine geschriebenen Sprache. Kristallisierter Logos war das. Und weil man das gesehen hat, dass dieser kristallisierte Logos da war, in der Wand, haben alle, auch die ungläubigsten Wissenschaftler, gesagt, ihr lieben Leute, dieses Märchen von den Hethitern ist kein Märchen, sondern wahr. Die Hethiter haben gelebt und Bathschebas Mann war ein Hethiter. Nun, was soll man dazu sagen? Wenn die Hethiter, jetzt passen Sie mal auf meine Logik hier. Hier dürfen Sie nicht, ja. Denn wenn Sie das nicht tun, wenn Sie es halb verstehen und nachher sagen, nur haben Sie das gesagt, nicht wahr? Und da sage ich, also bitte schön, Sie haben Ihre Gedanken in dem Augenblick auf Reisen geschickt. Und da kann ich Sie leider nicht zurückholen, denn ich weiß nicht, wo Sie waren. Nun, jetzt ist die zweite Stufe der Logik. Dies ist Inference Drawing. Diese Schlüsse ziehen. 2 + 2 = 4, kann man beweisen. Aber Inference Drawing ist viel schwerer zu beweisen, aber genauso, überführend. Ja, genauso überführend, also überzeugend. Wenn diese Hieroglyphen von den Hethitern nicht in der Wand gefunden worden wären, sondern unten in der Erde auf einer Kupferplatte, wäre die Beweisführung genauso überzeugend. Wollen wir sagen, dass die Bilder von den Göttern und die Hieroglyphen unten nicht auf Granit geschrieben worden wären, sondern auf Kupfer in einer Kiste unten in der Erde? Klar, wo nicht? Es ist Hieroglyphen, ganz gleich, wie es geschrieben wird, nicht wahr? Und die Bilder sind eben gemalt, ganz gleich auf was? Ihr lieben Leute, sehen Sie, wie schwierig es ist. Man muss hier diese Dinge durchdenken. Das, was zum Schluss führt, in Inference Drawing, ist nicht das Medium, auf dem die Schrift steht oder das Bild steht, sondern die Schrift selber. Das Medium macht es nicht. Ob es in Granit ist oder auf Kupfer ist, spielt keine Rolle. Jetzt probiere ich noch einmal, ob wir besser sind. Wenn es geschehen wäre, dass es auf Papyrus wäre, also auf ägyptischem Papier, hätten Sie das auch dann so gesagt, das sei schlüssig oder dass es beweisführend ist oder nicht? Überlegen Sie.
Ja, natürlich,
kann man nicht argumentieren. Das Medium der Vermittlung einer menschlichen Sprache ist egal. Die Sprache ist, was beweisführend ist. Das ist, wo der Beweis liegt. Also, ich bin 100%, ich bin bereit, ich wette sonst nicht, aber 1000 D-Mark zu wetten, dass Sie keinen Wissenschaft... Also gut, wenn Sie wollen, also vielen Dank, Sie haben richtige Daten in den Computer hineingespeist. Ich bin sehr dankbar. 1300, die lieben Leute. Bin bereit, das zu riskieren. Sie finden keinen Wissenschaftler, der nicht an die Hethiter glaubt, obwohl ich sie nie sehen werde. Sie werden sie auch nie sehen, vielleicht in der Auferstehung, aber in diesem Zeitalter nicht. Wir wissen, jeder Wissenschaftler rechnet damit. Wir haben ihre Sprache. Und das nennt man Inference Drawing. Schlüsse ziehen. Nun, liebe Freunde, wo eine Sprache ist mit Semantik, mit Grammatik, mit Symbolik, da wissen wir, dass jemand dahinter ist, der spricht. Ja oder nein? Ja, gut. Wenn jemand dahinter ist, der spricht, und eine Sprache, die ich übersetzen kann, verstehen kann, was ist das für ein jemand? gehen Sie nicht zu weit. Inference Drawing muss sehr vorsichtig sein. Er denkt, fein, wie? Wie ich? Ich kann ihn übersetzen. Deshalb, seine Denkprozesse sind ähnlich wie meine Denkprozesse. Vielleicht spricht er eine andere Sprache, aber Faktor P in der Sprache, die eben die Sprache bedingt. Wenn ich Faktor P benutzen kann, um die Sprache zu übersetzen, wenn Sie wissen wollen, was Faktor P ist, müssen Sie im neuen Buch gucken, aber kommt vielleicht in 6 Monaten raus, wenn Sie es nicht vergessen haben. Dann sind Sie sicher, dass diese Sprache von einem Wesen ist, das so spricht und denkt, sich ausdrückt wie ich, denn ich kann sie übersetzen. Ich verstehe die Denkprozesse, seine Denkprozesse. Das Medium, auf dem die Sprache steht, ist egal. Ist nicht wichtig. Die Sprache ist, was wichtig ist. Also, das ist die dritte Stufe. Jetzt kommt die letzte. In jeder Zelle von Ihrem Körper ist ein DNS-Molekül. Und dieses DNS-Molekül enthält eine Sprache, die wir übersetzen können. Und es ist wie ein Rezeptbuch, um Linzer Torte zu machen oder Wiener Schnitzel oder was Sie wollen. Man kann genau sehen, wie ein Mensch sich entwickeln wird, ehe er sich entwickelt, wenn man diese Sprache auf dem Molekül anguckt. Wenn man diese Sprache anguckt, sieht man's. Wir wissen, 2 Codone bedeuten diese Aminosäure. Jene Aminosäure ist nötig, um ein Uhr zu bauen. 4, 5 Codone bedeuten ein Enzym in meiner Leber. Nötig, dass ich lebe. Und Sie haben in jeder Zelle Ihres Körpers ein Buch von 1000 Seiten, wenn man es deutsch übersetzt, ein Buch von 1000 Bändern, je 500 Seiten, das bestimmt, wie Sie wachsen, wie alt Sie werden, die Farbe Ihrer Haare, Augen, dass Sie ein Mensch sind, kein Krokodil, ist alles aufgeschrieben. Und in eine Sprache, die wir übersetzen können. Nun, liebe Freunde, mit Inference Drawing sage ich, dass wenn die Hieroglyphen dabei Elijah Hugh auf DNS geschrieben worden wäre und nicht in Granit, hätte ich genauso an die Hethiter glauben müssen wie in Granit. Wenn ich sehe, dass sie aufgeschrieben sind in einer Sprache, dann weiß ich, dass derjenige, der sie gemacht hat, spricht und denkt wie ich. Viel höher als ich, denn wir haben es noch lange nicht alles entziffert, aber viel ist dechiffriert worden. Und deshalb sage ich, wenn die Bibel sagt, du bist gemacht worden in Gottes Ebenbild, du bist Gott ebenbildlich, spreche ich eine wissenschaftliche Wahrheit. Und es ist meine Überzeugung, dies ist die Bildung meiner Meinung, dass sie gebaut worden sind in Gottes Ebenbildlichkeit. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist die Logik soweit gut, die Bildung einer Meinung? Denn jetzt sage ich etwas, was schockiert. Wie kommt es denn, dass Sie sich benehmen wie ein Teufel? Wie kommt das denn? Ich sage Ihnen warum. Weil Sie falsche, tendenziöse Daten in den Kopf gefüttert haben, gespeist haben. Und dass diese falschen Daten, die tendenziösen Daten, die Sie da reingespeist haben, dafür gesorgt haben, dass sie ein Zerrbild haben in der Bildung ihrer Meinung. Und wenn die Meinung falsch gebildet ist, wird man falsche Entscheidungen treffen. Und wenn die falschen Entscheidungen getroffen worden sind und sie ein Teufel geworden sind in ihrem Benehmen, kommt das davon, dass sie vielleicht eine ganze Menge von Halbwahrheiten dort hineingespeist haben, ohne sie zu filtrieren, ohne sie zu sichten. Deshalb ist nur das eine nötig, mein lieber Freund, meine liebe Dame, mein lieber Herr, dass ich das erkenne. Wenn man eine falsche Meinung gebildet hat, ist es absolut notwendig, dass ich sage, es war falsch. Und das ist das Wesen von christlicher Buße. Umzudenken, Metanoia. Und diese Idee, dass man Leute zu Christus führen kann, ohne dass sie wissen, dass sie hoffnungslose Sünder sind, und tatsächlich Buße getan haben, ist eine teuflische Nachahmung der Wahrheit. Halbwahrheit. Und da sieht man den Kissinger, entschuldigen Sie, an der Arbeit. Entschuldigen Sie, dass ich das sage. Ich meine das gar nicht persönlich. Ich habe es nur getan durch Assoziierung von Ideen. Verstehen Sie mich? Und das ist, was die Bibel sagt. Paulus sagte, ich habe mich bemüht, Tag und Nacht, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu geben, auf dass wir vollkommen sein können in Gottes Ebenbildlichkeit. Und das können sie nicht tun. Was gesagt wird, passiert, was läuft unter dem Namen Christentum, ist oft derart eine Halbwahrheit, dass die Halbwahrheit uns zu Teufeln macht. Und die einzige Hoffnung für solche Menschen ist, dass sie umdenken. Und wenn wir nicht umdenken, liebe Freunde, sind wir sehr, sehr schnell verloren. Nun, das nennt man Inference Drawing, das nennt man Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse müssen Sie ziehen. Wenn Sie anfangen, richtige Schlüsse zu ziehen, dann funktioniert der Computer richtig. Und wenn Sie das nicht tun, dann funktioniert falsch. Und man kann auf einem Bett von Rosen meinen, dass man ins Himmelreich kommt. Und man ist auf dem besten Weg, in die Hölle zu kommen. Wo die Teufel alle hin will. Es ist so. Es ist einfach so. Ich kenne viele Fälle. Tut mir sehr leid. Denn wenn man solche Fälle findet, sagen alle Leute, das sind eure Christen. Und dann sind sie abgestoßen von der Wahrheit. Durch diese falsche Bildung einer falschen Meinung. Nun, ich gebe Ihnen das letzte Wort, dann bin ich fertig. Zeit ist um. Diese Gesinnung, die sind Tatsachen, die ich jetzt in Ihr Gehirn einspeise. Und dies ist ein Befehl von Christus, den wir einspeisen müssen, wenn wir eine richtige Bildung, eine Meinung haben wollen. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Jesus Christus war. Philipper 2,5. Was war die Gesinnung, also die Einstellung der Welt, der Umwelt, der Wahrheit, der Bibel, den Mitchristen, den anderen Menschen gegenüber, die wir hegen sollen? Jesu Lebensweise, was ist das für eine Lebensweise? Zuerst heißt es, er war Gott, der Höchste. Und was hat er aus sich selbst gemacht? Den Tiefsten. Er ist der Diener geworden. Und nicht nur ist er der Diener geworden, er ist auch der Knecht geworden und er ist auch der Kreuzträger geworden. Tragen Sie ein Kreuz heute? Garantiere, dass niemand hier ist, der kein Kreuz hat. Und der Zweck des Kreuzes ist nicht, dass man dagegen rebelliert, sondern dass man gern trägt, um sich kreuzigen zu lassen, damit man so ist wie Christus. Er wandelt uns um in sein Ebenbild. Das ist das Erste. Dann entäußerte er sich, er erniedrigte sich bis zum Kreuz. Was hat Gott mit ihm getan, als Ergebnis dieser Tatsache, dass er diesen Weg ging? Er bereitete ihn auf das Höchste vor. Denn der Spruch heißt, nur der darf über andere herrschen, der über sich selbst herrschen kann. Es ist sehr leicht, über sich selbst zu herrschen, wenn alles gut geht. Sehr schwer, wenn es ein Kreuzesweg ist. Verstehen Sie mich? Und die Vorbereitung auf das Reich Gottes, und es heißt, in der Endzeit wird das Evangelium des Reiches gepredigt. Das Reich Gottes kommt. Man sieht es bei den Juden, es ist vor der Tür jetzt. Wie das jetzt zugeht in Palästina. Die Vorbereitung, die wir brauchen, ist die Vorbereitung des Kreuzes. Und alle Christen werden derart durch die Mühle gezogen werden, dass sie vorbereitet werden, wie Christus vorbereitet wurde. Indem er sich erniedrigte, wurde er zum höchsten Amt erhöht. Haben Sie das? Wenn der Weg schwer ist und Sie durch den Dreck müssen, und alle, die den Weg Christi gehen, die werden das erfahren. Dann bilden Sie diese Meinung in sich, bitte. Dass wenn das der Fall ist, und Sie es so nehmen wie Christus, das ist die Vorbereitung auf das Reich. Denn wer im Reich mit Christus herrschen will, der muss zuerst über sich selbst herrschen lernen. Er erniedrigte sich selbst, und Gott hat ihn erhöht, und ihm die Prokura des Reiches Gottes zu geben. Das bringt uns zu dem allerletzten Wort, und das allerletzte Wort ist dieses, dass nur ein Mensch, der gebrochen ist, der die Wahrheit sieht, wie sie ist, fähig sein wird, mit dem Herrn Jesus zu reden, zu regieren. Denn er war ein gebrochener Mensch. Er starb. Und dann kam die Verherrlichung. Und wenn ein Mensch sich selbst stirbt, um Christi willen, sagt Nein zu sich selbst, das ist der Mensch, zu dem Christus Ja sagen kann. Und dann bereitet er uns auf das Reich vor, dass wir eine richtige Meinung haben, über wie man regiert in Liebe und Herrlichkeit mit Christus 1000 Jahre, indem wir bei ihm sind, wo er ist, alle Zeit.